Wer möchte gerne klug sein? Wer möchte gerne klug sein? Ja, die meisten melden sich. Ja, manche trauen sich noch nicht, was sie davon halten sollen. Ja, natürlich möchte ich klug sein. Natürlich möchte ich in meinem Leben weise Entscheidungen treffen können. Und Klugheit, ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, was der Lexikon oder Duden bzw. Wikipedia dazu sagt, heißt es, Klugheit ist die Fähigkeit zu angemessenem Handeln im konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller für die Situation relevanten Faktoren, Handlungsziele und Einsichten, die der Handelnde kennen kann. Schwierig zu verstehen, aber kurz gesagt, Klugheit ist die Fähigkeit, gute Entscheidungen treffen zu können und dann auch danach zu handeln. Diese Thematik ist auch schon, wird viel diskutiert, auch in der Bibel. Oftmals steht es parallel mit Weisheit, gerade auch die Sprüche Salomos und auch in den Psalmen finden wir ganz viel in dieser Hinsicht. Die ganzen Sprüche beschäftigen sich damit, um Weisheit, um Torheit und wie man zur Weisheit gelangen kann und was sind Tugenden der Weisheit, der Klugheit. Und auch in einer säkularen Welt ist dies ein Thema, das viel diskutiert wurde, beziehungsweise sich manche Menschen viel Gedanken zu gemacht hat. Und besonders die Philosophen, die haben sich dieses Themas angenommen. Und auch Aristoteles unterscheidet Klugheit in drei Phasen. Ich will sonst auf keine anderen eingehen. Er sagt, Klugheit, die erste Phase ist die Überlegung und Abwägung der Handlungsmöglichkeiten. Da sind verschiedene Möglichkeiten und ich überlege, wege ab, welche Möglichkeiten oder was bieten mir diese verschiedenen Möglichkeiten. Die zweite Ebene ist, dass aufgrund dieser Überlegungen erfolgte Urteil, aufgrund meiner Überlegungen komme ich zu einem Urteil, zu einem Ergebnis irgendwo, dass ich aufgrund dieses Urteils etwas tun, etwas entscheide zu tun. Und die dritte Ebene ist dann die tatsächliche Umsetzung des Urteils in einem konkreten Handlungsentschluss und damit auch ein Tun. Also von der Überlegung zu einem Schluss und dann der dritte Schritt auch tatsächlich das dann zu tun. Ja, im heutigen Text soll es auch darum gehen, klug zu sein. Oder im Gegenzug dazu, töricht, ja, oder auch unvernünftig zu sein. Diese beiden Begriffe stehen immer wieder gegenüber. Klugheit und das Gegenteil ist eigentlich Torheit, Unvernünftigkeit, töricht zu sein. Und ich möchte uns heute die letzte Zusammenfassung der Bergpredigt Jesu mit uns anschauen. Und in seiner ganzen Zusammenfassung der Bergpredigt gebraucht Jesus immer wieder zwei Elemente, die er gegenüberstellt. Jedes Mal ist der Zuhörer aufgefordert, sich zu entscheiden. Es gibt entweder nur dies eine oder nur das andere. Einen Mittelweg oder ein Gemisch davon gibt es nicht. Und Jesus fordert immer wieder auf, klare Entscheidung zu treffen. Und jede getroffene Entscheidung distanziert sich eindeutig von der anderen Möglichkeit. Wenn ich mich hierfür entschieden habe, dann schließt es das da aus. Oder wenn ich mich dafür entschieden habe, dann schließt es das andere wieder aus. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir sind durch die ganze Bergpredigt gegangen, hat jetzt sich länger hingezogen als gedacht, habe im Oktober 2014 damit angefangen, also es werden jetzt schon fast 2 Jahre. Ich erwarte nicht, dass ihr euch an alles erinnert. Aber jetzt gerade die letzten Bilder, die Jesus gebrauchte, gerade zum Schluss der Bergpredigt, vielleicht erinnert ihr euch daran. Jesus benutzte die Enge und die breite Pforte, hatte ich ein paar Bilder an die Wand geworfen, damit zusammenhängend den schmalen und den breiten Weg, dass man sich entscheiden musste, hier oder da. Dann ging es um die Wölfe und den Schafen, Und auch Trauben von Dornen, oder kann man Trauben von Dornen oder auch Feigen von Disteln ernten? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oder auch, kann ein guter Baum schlechte Früchte bringen? Oder andersrum, kann ein schlechter Baum gute Früchte bringen? Jesus stellt immer wieder diese Dinge gegenüber. Das am Ende der Bergpredigt. Und er fordert uns auf, wir müssen uns entscheiden. Wir haben die Wahl, so oder so, aber wir müssen uns entscheiden. Und dann natürlich auch die Konsequenzen daraus tragen. Und damit bringt Jesus den unerhörten Ernst der Predigt nochmals zum Ausdruck. Es geht um Scheidungen. Es geht um Entscheidungen. Und es geht letztendlich um Gericht über die Gottlosen und denen, die Gott lieben. Dies Gericht der Scheidung geht auch mitten durch die Gemeinde Jesu. Vielleicht mag uns das erschrecken, aber ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen mehr dazu hören. Und auch im Text heute benutzt Jesus immer wieder ein Bildwort. Also ein Bild, das heißt, er benutzt ein Bild, um eine Wahrheit deutlich zu machen. Ich möchte dazu lesen aus Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird völlig zerstört. Jesus fordert seine Zuhörer hier auf, kluge Entscheidungen zu treffen. Dazu benutzt er wieder dieses Bild, das seinen Zuhörern gut bekannt war. Die meisten Menschen sind damit vertraut, wer ein Haus bauen will, sollte es auf einen festen Grund bauen. Sollte es einen festen Untergrund bzw. ein gutes Fundament wählen, um das, wenn Stürme, wie wir sie ja gerade auch in den letzten Wochen in Deutschland vielfach erlebt haben, in einigen Regionen mehr, wie hier bei uns vielleicht, aber wenn so ein Sturm kommt und dann das Haus rüttelt, dann zeigt sich, auf was für einem Fundament ist mein Haus gebaut. Und so lassen sich diese Verse in drei Bereiche einteilen. Einmal beschreibt Jesus einen klugen Mann, einen klugen Menschen. Jesus beschreibt einen unvernünftigen Menschen, einen törichten Menschen. Und dann liefert Jesus auch die Begründung, woran er diesen Unterschied festmacht. Wen er als klug und wen er als unvernünftig oder töricht bezeichnet. Wie eben schon gesagt, das Hausbauen war den Juden bekannt. Und jeder wusste, der Untergrund muss fest sein, wenn das Haus nicht so leicht fallen soll. Auch hier, wie in den vorherigen Gegenüberstellungen, gibt es Begriffspaare, die zusammengehören und die auch gegeneinander stehen. Hier gehören zum Beispiel Hören und Tun, gehört zu Bauen und Fels. Demgegenüber steht aber Hören und Nicht-Tun, und das gehört zu Bauen und Sand. Das erste Begriffspaar oder der erste Mensch, der damit beschrieben wird, wird als klug bezeichnet. Der zweite als unvernünftig oder töricht. Und auf diese Bibelstelle geht auch die Redewendung zurück, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Es gibt diese Rede, auf Sand zu bauen. Das bedeutet, auf etwas vertraut zu haben, was fraglich ist, was zweifelhaft ist und folglich scheitern wird, höchstwahrscheinlich scheitern wird. Ja, wie ist mir das vielleicht auch schon mal passiert, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, sich dann später herausgestellt hat, das war keine gute Entscheidung. Mir ist es vor gut 3 Jahren so ergangen. Die meisten von euch haben es mitbekommen, beim Kauf eines Autos. War keine gute Entscheidung, weil sich hinterher Dinge herausgestellt hatten, die nicht gut waren und ich dadurch eine ganz schön finanzielle Einbuße hinnehmen musste. Klar, hinterher weiß man noch besser Bescheid und man wird sagen, nächstes Mal mache ich es besser, mache ich es anders. Aber manchmal passiert es eben, dass wir falsche Entscheidungen treffen, die uns nicht gut bekommen, die uns einen Verlust bereiten, die ja, uns vielleicht in Schwierigkeiten bringen, die wir uns aufgrund einer anderen Entscheidung hätten sparen können. Und niemand ist darauf aus, zu scheitern. Jeder von uns möchte gern erfolgreich sein. Und gerade auch wenn es um unser Leben geht. Kleinigkeiten, das kann man vielleicht eher verkraften, aber wenn es um unser Leben geht, wenn es um mein Leben geht, wenn es um meine Existenz vielleicht sogar geht, Jesus richtet den Blick hier auf die Grundentscheidung, die vor dem Hausbau getroffen wird. Es geht um das, was allem anderen vorangeht. Und es geht hier um das Fundament meines Lebens. Auf welchem Grund stehe ich mit meinem Leben? Bin ich da klug? Habe ich ein festes und tragfähiges Fundament unter meinen Füßen, was mein Leben betrifft? Oder bin ich vielleicht töricht und baue auf wackeligem Grund mein Leben auf? Was gibt dir Standfestigkeit und Halt in deinem Leben? Hast du dir schon mal konkret diese Frage gestellt? Bei beiden Häusern heißt es dann übereinstimmend, diese Aussage trifft auf beide Häuser zu, es ging ein Wolkenbruch nieder und die Wassermassen brachten Überflutungen. Der Sturm tobte und rüttelte an dem Haus. Das sind die Situationen, in denen sich ein Bauwerk bewähren muss. Ist es solide? Ist es stabil? Und bietet es Schutz? Oder ist es eine Hütte, die man bei einer solchen Bedrohung lieber verlassen sollte, bevor das Dach auf einen fällt und man samt Wänden weggespült wird? Mein Blick auf das Lebenshaus. Auch unser Leben, wir sind bedroht von Krisen, Krankheiten, Schicksalsschläge. Auch dir und mir kann das Wasser bis zum Hals stehen, können Stürme in unserem Leben toben. Was gibt dir dann Halt, wirklichen Halt? Wichtig ist hier, glaube ich, denke ich, zu bemerken, dass das eine Haus nicht stehen bleibt, weil es dort keine Ungewitter gegeben hat. Jedes Leben ist von Bedrohungen und Schicksalsschlägen ja ausgesetzt. Dennoch bricht das eine Haus zusammen, das andere nicht. Der entscheidende Unterschied ist das Fundament. Und dieser Unterschied wird erst richtig im Unwetter deutlich. Ein Fels ist ein stabiler, tragfähiger Grund, der hält. Wenn du auf Sand gebaut hast, wird das Haus zusammenbrechen und weggespült werden. Damit sind wir bei der Schlüsselfrage angekommen. Was ist denn nun das tragfähige, stabile Fundament, auf das der Kluge gebaut hat? Schauen wir uns nochmal die Schlussworte Jesu an. Darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf den Sand setzt. Interessant dann ist an dieser Stelle zu bemerken, zu wem Jesus hier denn eigentlich spricht. Wer sind seine Zuhörer? Wenn wir zu Beginn der Bergpredigt schauen, da wird es uns gesagt, es sind einmal seine Jünger. Dann ist es eine ziemlich große Volksmenge, die ihm zuhört. Und die dritte Gruppe, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das waren alles Leute, die da waren, weil sie Jesus zuhören wollten. Weil sie darauf gespannt waren, was er zu sagen hatte. Menschen, die nichts von ihm wollten, waren auch gar nicht anwesend dort. Deshalb kann man nicht vorschnell sagen, die Klugen sind die Christen und die Unvernünftigen oder Dummen sind die Nichtchristen da draußen. Vielleicht können wir leicht so denken, aber ich denke, das ist es nicht, was hier der Fall ist. Wer hört denn die Rede Jesu? In erster Linie sind es doch wir, die wir uns hier versammeln. Wir Gottesdienstbesucher, wir, die wir in der Bibel lesen, wir, die sich mit Jesus auseinandersetzen. Jesus meint mich und dich. Wir sind hier gemeint. Jesus sagt, wer meine Worte nur hört und nicht danach handelt, der hat auf Sand gebaut. Und ich denke, in dieser Aussage steckt etwas drin, was nicht direkt gesagt wird, aber aus dem ganzen Zusammenhang der Bergpredigt doch sehr deutlich wird. Nämlich durch die ganze Bergpredigt stellt Jesus die Pharisäer immer wieder an den Pranger. Sie wollten Gott gefallen, aber er deckt ihre falsche Motivation auf. Und wenn Jesus hier sagt, wer meine Worte hört und nicht danach handelt, dann sagt er damit nicht, dass diese Menschen kein Interesse an Gott haben. Sondern ich denke, er hat hier wieder die Pharisäer im Blick. Und im Blick auf die Pharisäer sagt Jesus hier, wenn ihr dem Lebensmuster der Pharisäer folgt, das dem Prinzip der Werksgerechtigkeit entspricht, dann wird euer Leben nicht bestehen können. Wenn in eurem Denken der Grundsatz herrscht, ich muss vor Gott erst dies und das leisten und eine gewisse Frömmigkeit an den Tag legen, dann erst wird er mir gnädig sein, baust du dein Lebenshaus auf sandigem Boden. Wenn du aus deinem guten Werken heraus die Hoffnung in dir trägst, dadurch Gnade bei Gott erarbeiten zu können, bist du auf dem Holzweg. Und im Blick auf das, was Jesus uns gerade gepredigt hat, der Bergpredigt, sagt er, wenn ihr dem vertraut, was ich euch gesagt habe, wenn ihr meinem Lebensmuster folgt, wird euer Leben bestehen können. Dann wird euer Handeln und Tun aus einer Liebesbeziehung heraus entstehen. Dann wirst du fähig sein, gute Werke zu leisten. Nach außen sehen beide guten Werke vielleicht gleich aus. Die Fassade der beiden Lebenshäuser sieht identisch aus. Aber Jesus sieht den Unterschied. Jesus kennt dein Fundament. Jesus spricht in diesem Text zuerst vom Hören und dann erst vom Handeln. Am Anfang war das Wort und nicht die Tat. Und es bleibt dabei, das Hören der guten Nachricht steht an erster Stelle. Und so fängt die Bergpredigt auch nicht mit den zahlreichen Aufforderungen zum Handeln an, sondern mit dem sogenannten Seligpreisungen, mit der Zusage für ein gutes Leben aus Gottes Liebe, aus Gottes Gnade heraus. Selig, glücklich, gesegnet bist du, wirst du sein, wenn du mit offenen Händen und einem fragenden Herzen zu Gott gehst. Und jetzt, am Ende der Bergpredigt, verbindet Jesus diesen Zuspruch mit dem Anspruch. Hört nicht nur meine Worte, die gute Botschaft, sondern lebt sie auch. Handelt danach. Setzt sie um. Baut euer Leben auf dem sicheren Fundament, Jesus Christus. So wie wir es in der Bergpredigt gehört haben. Seid Salz und Licht in dieser Welt. Bringt guten Geschmack in eure Umgebung. Erhält das Leben eures Umfeldes. Seid großzügig, dann wird Gott euch überaus reich beschenken und segnen. Wer viel gibt, dem wird viel gegeben. So sieht die Finanzplanung Gottes aus. Bittet und betet um Heilung, um Frieden, um Versöhnung, um Hilfe, um alles, was ihr braucht und was euch beschäftigt. Wieder und wieder, denn dann werdet ihr unglaubliche Wunder erleben. Vergebt denen, die euch verletzt haben. Verlasst eure inneren Folterkammern. Bindet diejenigen los, die euch verletzt haben. Lasst sie frei, damit ihr endlich leben könnt. Der christliche Glaube zielt nicht nur nach innen im Hören, sondern auch nach außen im Tun. Sagen kann man bekanntlich viel, aber Worten sollen Taten folgen. Wie ernst es jemanden mit einer Sache ist, wird an den Taten sichtbar. Nur die Tat kann zeigen, ob unser Glaube wirklichkeitsfähig ist, ob wir das, was wir glauben, nur Theorie ist oder tatsächlich unser Leben prägt. Auch Jakobus schreibt im Kapitel 2, Vers 17, Glaube ohne Werke ist tot. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Predigten du schon gehört hast, wie viele christliche Bücher du gelesen hast oder was du alles schon weißt über Gott und sein Wort. Jesus fragt dich, tust du, was ich dir sage? Es gibt die, die nur hören und die, die praktisch handeln. Und es ist eine Entscheidung, ob du Taten sprechen lässt. Eines ist dabei sicher. Deine Taten werden dich verändern. Deine Taten werden dich bereichern. Handle im Sinne von Jesus und du veränderst dich positiv. Tue das, was Jesus sagt und du bekommst Jesu Nähe zu spüren. Auch ich habe im Laufe meines Christseins bemerkt und erlebt, wenn ich nach Jesu Forderungen gelebt und gehandelt habe, mich entschieden habe, etwas in Jesu Namen und nach seinem Willen zu tun, dann bin ich Gott, dann bin ich Jesus begegnet. Dann war ich ihm viel näher als manches andere Mal. Dann war ich ihm ganz nahe. Wenn ich nicht meinen Willen, mein Recht, meine Sicht der Dinge durchgeboxt habe, sondern auf Jesus vertraut habe, auf ihn gehört habe, dann habe ich ihn ganz intensiv erlebt. Dann hat er sich mir gezeigt. Meine Entscheidungen, nach seinem Willen zu handeln, hat sich immer gelohnt. Es war nicht immer einfach. Manchmal schien es mir negativ, ja, für mich zu sein, wenn ich mich auf Jesus berufe, mich auf einfach ihn konzentriere und nach seinen Vorgaben Entscheidungen treffe. Aber letztendlich hat es sich immer gelohnt, denn ich bin Jesus begegnet in meinem Tun und meiner Entscheidung. Ich habe meine Vergangenheit ja schon ein paar Mal meinen Arbeitgeber gewechselt. Manchmal war das nicht unbedingt schön. Manchmal fühlte ich mich auch nicht wirklich fair behandelt. Und ich hätte das Recht gehabt, dagegen anzugehen, gegen eine Kündigung. Das hätte jemand anderes vielleicht eher gehen müssen, wenn man soziale Aspekte berücksichtigt hätte. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe es einfach aus Gottes Hand genommen, obwohl es mir natürlich nicht gefallen hat in dem Moment. Und in der jetzigen Situation merke ich, Gott gebraucht das. Gott gebraucht das. Und dieser, mein Arbeitgeber, der mich vor einiger Zeit hat gekündigt hat, wo ich eine Zeit lang ohne Einkommen war, da bin ich jetzt wieder beschäftigt. Zwar auf einer anderen Basis, auf einer selbstständigen Basis. Und es ist im Moment gut, aber ich glaube nicht, dass das zustande gekommen wäre, wenn ich Rabatz gemacht hätte, damals bei meiner Kündigung. Und ich glaube, so gibt es ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben, wo Jesus mich auffordert, entweder still zu halten, nicht auf mein Recht zu pochen, nicht mein Recht vielleicht sogar einzuklagen, sondern diesen Moment, den Nachteil auch hinzunehmen, zu akzeptieren, aus Gottes Hand zu nehmen, weil ich weiß nicht, was Gott noch alles vorhat mit mir, mit meinem Leben, wozu es gut sein soll, dieses, was mir jetzt so negativ erscheint in meinem Leben. Und ich glaube, da zeigt sich, ob mein Glauben echt ist, ob es nur Theorie ist oder ob es echt ist. Dann machen wir diese Erfahrung mit ihm. Wenn du Gott vertraust, auch in widrigen Umständen, dich auf Jesu Forderungen einlässt, vielleicht nicht zurückzuschlagen, wenn dir Unrecht geschieht, denn wenn dich von ihm führen lässt, manchmal braucht es einfach Geduld, abwarten können, was ist als nächstes dran. Den meisten von uns tut es Not, Geduld zu üben. Aber manchmal prüft Jesus uns oder lässt er uns prüfen. Bin ich bereit, auf seine Worte zu hören und auch das zu tun, was er uns sagt? Dann wirst du ihm begegnen. Ihn erleben und immer wieder wird Wunderbares in deinem Leben passieren und du wirst staunen, wie kann das sein? Dann erlebst du, wie Jesus Wort hält und dich segnet. Denn Jesus will das Beste für dich. Er will Teil deines Lebens sein. Jesus will dich segnen. Er will dir nahe sein, dich durch dein Leben, durch deine Höhen und Tiefen mit dir gehen und dir das Leben in Fülle geben. Ob du nach Jesu Willen handelst, liegt allerdings ganz an dir. Es ist allein deine Entscheidung. Wagst du es, dann wirst du Wunderbares erleben. Unglaubliches und dein Leben wird bereichert. Aber es kostet dich etwas. Manchmal dein Egoismus, manchmal dein angenommenes Recht und manches Mal auch dein Stolz. Willst du auf einem tragfähigen, stabilen Fundament dein Leben bauen, das dich auch in den Stürmen des Lebens trägt? Oder soll alles schön und gut scheinen, aber letztlich ist es auf Sand gebaut? Es ist deine Entscheidung. Und ich habe erlebt, dass es sich lohnt, sich für Jesus zu entscheiden und nach seinem Willen zu handeln. Du musst dich nicht immer wieder bekehren, wie manche es vielleicht behaupten. Wir sind der Meinung, das geschieht ein für alle Mal. Aber ich denke, du musst dich immer wieder dafür entscheiden, Jesus und seinem Wort gehorsam zu sein. Und im Gehorsam hilft Jesus dir, wenn es dir nicht gelingt, du Kraft brauchst, Mut dazu brauchst, dann ist er da. Denn er ist ein liebevoller Gott, der das Beste für dich und mich will. Daher die Frage, Wo musst du dich bewusst entscheiden, etwas in Jesu Namen zu tun? Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du ja auf deine eigene Kraft vertraust, wo du deinen eigenen Weg gehst und wo du Jesus keinen Raum in deinem Leben gibst? Willst du klug sein? Die meisten haben sich gemeldet. Dann entscheide dich zum Gehorsam gegenüber Jesus und seinen Worten. Ich möchte euch auffordern, in der kommenden Woche nehmt euch mal etwas Zeit. Lest die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5 bis 7, diese drei Kapitel, ist gar nicht so lang. Und möchte mit der Feststellung des englischen Philosophen Chesterton schließen, der über die Bergpredigt schreibt und sagt: Liest man die Bergpredigt zum ersten Mal, hat man den Eindruck, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Beim zweiten Mal entdeckt man, dass alles genau richtig gestellt wird. Zuerst denkt man, ein derartiges Leben sei unmöglich, um dann festzustellen, dass nichts anderes möglich ist. Wer Gott und ein erfülltes und segensreiches Leben sucht, kommt an diesen Worten von Jesus nicht vorbei. Du wirst nicht alles verstehen und noch weniger wirst du alles umsetzen können, aber du kannst einfach beginnen. Lese sie, die Bergpredigt, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht ist auch noch mehrmals nötig, aber lass es auf dich wirken. Höre, horche, was möchte Jesus dir sagen in deiner Situation, in deinem Leben, in dem du steckst? Und dann handle, richte dein Leben danach aus, was er dir wichtig und deutlich gemacht hat. Amen.